Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Fürstenfeldbruck beim Tag der Industriekommunikation. Und jetzt habe ich die große Freude, warum, sage ich später, mit Christian Schmidt zu reden. Er ist CEO des Unternehmens. Hallo Christian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und das war jetzt sehr unverschämt von mir, die Frau als Zweite zu nennen. Das habe ich aber deswegen, weil die wahre Chefin ist eigentlich die Gerda Sönken, Managing Director bei Kall Befestigungstechnik. Habe ich was falsch gesagt?
Nein, du hast alles richtig gesagt.
Gut, dann mache ich weiter.
Danke.
Und ist sozusagen in dritter Generation in der Firma und hat gesagt, okay, ich mach das mal.
Schon wieder alles richtig.
Dann korrigiere mich mal.
Nein, alles richtig.
Ach so, alles richtig. Gut. Genau. Gut, prima. Ist gut. Dann erzähl mal, also die eine Story, wie ihr marketingtechnisch unterwegs seid, ist eine schöne Story, nämlich die Story des Generationenwechsels.
Ganz genau. Also wir haben Kall gemeinsam 2019 als Geschäftsführer übernommen und haben dann auch beschlossen, dass wir das Unternehmen neu aufstellen wollen, ohne jetzt, es klingt immer so ein bisschen, als würde man das Alte komplett eliminieren. Im Gegenteil, wir haben das Alte so umfangreich wie nur möglich erhalten und haben darauf aufbauend gesagt, aber wir müssen das nach außen senden. Also das Unternehmen war schon zu dem Zeitpunkt sehr stark, sehr gut, hatte ein super Fundament und unsere Aufgabe haben wir darin gesehen, das auch nach außen in die Öffentlichkeit zu kommunizieren und sichtbar zu machen. Also zu dem Zeitpunkt, würden wir sagen, waren wir noch ein Hidden Champion in der Branche.
Kann ich nur so unterstreichen. Also wir hatten wirklich eine gute Ausgangssituation. Das Unternehmen gibt es seit 1963 und wir waren wirklich einer dieser deutschen Hidden Champions. Und darauf haben wir aufgebaut und haben es zu einem Visible Champion gemacht.
So, und das habt ihr gemacht mit einerseits Kompetenz, sonst kommt man so weit nicht, und andererseits auch einer gewissen Portion Humor und Spaß an der Sache. Zumindest als ich euch eben übernommen habe von dem letzten Interview, wart ihr laut am Lachen und deswegen haben wir auch etwas unkonventionell mit diesem Interview begonnen. Es scheint euch Spaß zu machen.
Ja, nein, es macht Spaß, was wir machen. Das ist auch, glaube ich, das Erfolgsrezept, dass wir wirklich das machen, wo wir Lust drauf haben. Auch der ganze Wandel, es war am Anfang gar nicht wirklich geplant von uns, das Unternehmen zu verändern. Das ist am Anfang so ein bisschen aus Versehen passiert. Wir haben einfach das gemacht, was wir für richtig gehalten haben, das, wo wir Lust drauf haben. Und uns dann erst im Prozess aufgefallen, dass das gut ankommt. Und haben uns überlegt, okay, warum kommt das so gut an? Und dann haben wir ein Konzept draus gemacht.
Ich würde sogar noch ergänzen und sagen, also wir hatten die Absicht, das Unternehmen neu aufzustellen, aber wir waren noch in der Schaffung des Plans und haben nebenbei aber schon mal so nach Intuition gearbeitet und haben dann auf einmal gemerkt, im Verlauf so, irgendwie ist jetzt schon was passiert. Und dann haben wir geguckt, was wir schon gemacht haben und dann hatten wir den Plan.
Okay. Okay, so, ihr seid nicht nur Hidden Champions, sondern ihr habt auch mehrfach irgendwelche Awards bekommen, German Innovation Award und Brand of the Century. An der Stelle müssen wir jetzt endlich mal starten mit, was macht ihr denn eigentlich? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht ihr da irgendwelche langweiligen Platten an die Wände. Hallo, was ist denn da dran interessant? Wie kann man denn da gut sein drin?
Also erstmal vorweg, wir haben den Award Brand of the Century natürlich wohlverdient erhalten, ja, was wir kurz klarstellen sollen.
Habe ich weil, Frage gestellt.
Weil unser Produkt, also wir produzieren Hinterschnittanker für die mechanisch verdeckte Befestigung von vorgehängten, unterlüfteten Fassaden. Und in dieser Marktnische stehen wir wie Uhr für Kleber, wie Tempo für Papiertaschentücher, stehen wir mit Kall als Marke wirklich weltweit da.
Okay, das heißt, anders als ich wissen alle Profis, dass man da nicht mit der Bohrmaschine von hinten ein Loch reinbohrt und dann darauf aufpasst, dass das Loch nicht durchgeht und dann war es das gewesen, sondern es ist ein bisschen komplizierter, um jetzt mal für unsere Marketinghörer, die haben damit auch nichts an der Backe, aber dass die erstmal wissen, um was geht's eigentlich.
Ja, und im besten Fall hängst du ja auch ein Bild auch nicht so auf, ne? Also wenn du jetzt mit der Bohrmaschine den Nagel hältst, schlägst du auch nicht von vorne durch.
Genau. So, und jetzt gibt's eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden, nämlich ich bin mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, das das Grand Egyptian Museum gebaut hat, mal irgendwann in die Schule gegangen. Und der hat heute das größte ägyptische Museum gebaut und wahrscheinlich auch eins der größten weltweit, nach dem Louvre, nämlich das Grand Egyptian Museum. Und die haben so eine wunderschöne Pyramidenform und da haben sie alle möglichen Platten. Die Ägypter lieben solche Platten und das können die auch selber. Aber irgendwer hat gedacht, das sei wohl besser mit euch das zu machen. Wie seid ihr an diesen Auftrag angekommen?
Also ehrlich gesagt war der Auftrag ja zu der Zeit meiner Eltern. Das heißt, ich kann dir jetzt noch gar nicht im Detail sagen, wie es gelaufen ist. Aber ich war selber auch leider noch nicht da. Meine Mutter war da und hat wahnsinnig viele Fotos gemacht und ich habe es einfach nur virtuell mitgefiebert. Es ist ja auch wirklich ein richtig geiles Projekt. Also es ist ja wunderschön, ne? Und steht auf jeden Fall auf der Bucketlist, da mal hinzukommen. Es ist tatsächlich bei uns ja meistens, dass es der Plattenhersteller ist, der es entscheidet. Das heißt, das Material benötigt ja eine Befestigungsmethode, wo derjenige, dessen Platten an die Fassade kommt, ein gutes Gefühl hat, weil du willst nicht, dass dir diese Platte auf den Kopf fällt. Das bedeutet, wenn der Architekt sagt, ich hätte gerne diese Art Platte an der Fassade, dann ist es so, dass die Plattenhersteller im besten Fall, dafür sorgen wir, eine gute und sichere Verbindung haben. Und dann geht es noch weiter in den nächsten Schritt, wie bei dem Bild mit dem Nagel vorne durch. Wenn derjenige dann noch sagt, der Architekt ein gutes Verständnis für die Ästhetik hat und sagt, wie jetzt in diesem Fall in Ägypten, ich möchte aber, dass die Befestigung nicht von vorne sichtbar ist, dann wird natürlich der Anspruch höher. Und dann braucht es noch mehr Technik, die dahinter steckt, damit die wirklich auch nach zig Jahren immer noch sicher über dir hängen. Und da wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso gelaufen sein.
Also wir müssen fairerweise sagen, wir wissen es bei ganz vielen Projekten überhaupt nicht, wie wir da reinkommen. Das heißt, es gibt zwischen 10.000 und 15.000 Projekte weltweit, die mit Keil befestigt sind. Und da sind ja viele von diesen ganz besonderen Gebäuden bei. Und es ist einfach so, dass wir erst sehr, sehr spät davon erfahren. Das ist einfach so, wie Gerda sagte, der Plattenhersteller, der Unterkonstruktionshersteller oder auch das Bauunternehmen nimmt uns einfach mit.
Ihr habt dafür gesorgt, dass die Reputation eurer Marke so ist, dass der Distributor weiß, er kann froh sein, dass er mit euch zusammenarbeitet und für euch Distributor ist, der Lokale, auf den könnt ihr euch verlassen, weil ihr ein gutes Qualitätsprodukt habt.
Genau, also diese 10.000 bis 15.000 Projekte weltweit, es gibt keinen einzigen Schadensfall, der auf das Produkt zurückzuführen ist. Und das, glaube ich, ist eine ganz gute Bilanz.
Letzte Sache noch zu den Produkten, weil es gibt ja nicht nur dieses Museum, sondern auch andere Produkte, Projekte. Sag mal so ein paar, die einem irgendwie so im Kopf sind.
Das neue Wembley Stadium, die Kranhäuser in Köln, das höchste Gebäude auf der Fifth Avenue, der Sockel der Jesusstatue. Also es gibt schon so einige.
Ich merke schon, da kannst du ewig drüber reden. Aber wir sind ja nur auf einer Marketingkonferenz und unsere Zielgruppe sind Marketingleute, die wollen jetzt nicht nur wissen, wie man so eine Marke aufbaut mit guten Produkten, sondern wie man das kommuniziert. Wie geht ihr vor, dass möglichst viele Menschen von euch erfahren, die nicht schon sehr, sehr alt sind und das von euren Eltern kennen, sondern jetzt reinkommen und denen ihr klar machen müsst, wir sind Nummer eins in dem Bereich?
Also wir sind ja jetzt nicht nur ein Nischenprodukt, sondern auch innerhalb einer Nische unterwegs. Jetzt ist es ja so, dass wir versuchen wollen, unsere Nische zu erreichen. Da gibt es zwei, würde ich mal sagen, starke Wege. Der eine Weg ist der, dass wir wirklich in die Masse gehen. Das bedeutet Social Media, dass wir wirklich versuchen, eine große Reichweite zu kriegen mit dem Bewusstsein über diesen Streuverlust. Auch dieses Interview, was wir führen, ne, das hat natürlich, wenn man jetzt unsere Nische nimmt, einen großen Streuverlust. Aber dennoch funktioniert es, weil wir so eine große Streuung mittlerweile haben, dass wir sagen, das ist auf jeden Fall die eine Strategie. Und die andere ist innerhalb der Nische, dass wir nicht nur physisch den Anker als Verbindung haben, sondern dass wir selber auch als Bindeglied da sind. Also wir achten darauf, dass wir unseren Markt und alle Marktspieler immer wieder miteinander vernetzen. Wir bringen die zusammen, wir sorgen dafür, dass die einander kennenlernen und deswegen sind wir wirklich der Netzwerker innerhalb dieser Branche, der alle zusammenführt und dass jeder jeden kennt und die richtigen Parteien für das richtige Projekt auch in die richtige Zusammenarbeit kommt. Und das sorgt natürlich auch im Markt für eine Begehrlichkeit, dass wenn man weiß, die kennen den, die kennen alle, frag die mal, dann sind wir automatisch immer schneller im Gespräch bei jeglichen Entscheidungsprojekt.
Word of mouth, ich habe mal davon gehört, ist das stärkste Argument, was es gibt. Und dann war ich in Ägypten im Gespräch und irgendein Schlaumeier hat mir gesagt, du, ich weiß übrigens mit den Platten und so weiter, dann habe ich es mal gehört. Und dann stand noch ein Architekt dabei und er sagt, habe ich noch nicht gehört, er hat's gehört und so weiter. Ihr werdet ganz sicher von diesem großen Streuverlust, ihr werdet davon profitieren, schwöre ich euch. Jetzt aber zu den Inhalten. Ihr habt ja geile Inhalte. Also Content-Produktion, was macht ihr eigentlich? Dann lauter so Filme von den Projekten oder was? Was ist euer Content?
Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also wir bespielen ja eine ganze Menge Kanäle. Also da bespielt sehr stark Instagram.
Meine Frage, kommen wir gleich dazu, ist nach den Inhalten.
Ja, genau. Aber wir haben ja unterschiedliche Inhalte auf unterschiedlichen Kanälen. Darum geht's ja. Am besten, ich fange mal mit LinkedIn an. Gerda kann viel besser über ihren eigenen Kanal sprechen. Wir haben angefangen, sehr viel zu tun oder zu posten, um Reichweite zu bekommen. Das heißt, wir haben sehr viel über Werte, über Führung und ähnliche Themen gemacht, haben erstmal Reichweite generiert und sind jetzt immer spitzer geworden. Das heißt, wir kommunizieren jetzt sehr, sehr deutlich das Thema Fassade und vor allem, was Gerda gerade sagte, dass wir das Bindeglied sind, dass wir dieser Heavy Connector in dieser großen Bubble sind. Das heißt, wir holen Leute vor die Kamera und fragen die ganz spezifisch nach Fachthemen zur Fassade. Das heißt, wir geben denen die Bühne, wir holen sie bei uns ins Netzwerk und gleichzeitig vermitteln wir Wissen. Wir stellen uns selber als die Experten auf dem Thema dar. Gleichzeitig zeigen wir Projekte einmal die Woche, wo wir einfach sagen, hey, wir haben so viele Referenzen, auf uns könnt ihr vertrauen. Wir zeigen in der Kategorie, das ist Keil, was wir machen, also diese Keiler-Mentalität, was da so Besonderes ist. Also es ist schon sehr, sehr strukturiert, was wir da tun. Und jedes Kommunikationsziel wird sehr regelmäßig damit bespielt.
Und ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr als Key Visual dann immer das Projekt, ein Foto von dem Projekt habt. Also der Erinnerungswert ist jeweils hoch. Ihr könnt ja starten mit etwas, was allgemein ist und dann in die Tiefe gehen dazu.
Ja, aber wir merken auch, dass das Zeigen der Projekte nicht ausreicht. Wir müssen auch entertainen. Also wir müssen auch eine gewisse Form Unterhaltung bieten. Wir müssen Inhalte bieten. Wir müssen wirklich Diskussionen anregen. Und die Projekte rutschen dann automatisch hinten mit. Alleine die Projekte reichen nicht.
Du hast gerade LinkedIn gesagt und es ist ja naheliegend, der Kanal LinkedIn. Aber wenn es irgendjemanden gibt, den ich heute hier getroffen habe, wo ich sage, na, man könnte auch mal TikTok probieren, dann seid ihr das. Habt ihr auch solche Experimente schon mal gemacht?
Also TikTok zum Beispiel finde ich total interessant auf jeden Fall und für mich ist das auch gar kein No-Go. Wir haben, wie gesagt, wir sind jetzt seit 6 Jahren Geschäftsführer, haben vor 5 Jahren dann wirklich mit dem Social Media angefangen und haben auch letztes Jahr zum ersten Mal eine Abteilung aufgebaut, dass jemand anders als wir das macht. Und diese Abteilung, die haben wir jetzt fokussiert auf Pinterest, Instagram und LinkedIn und TikTok ist deswegen nicht vom Tisch. Das ist einfach, dass wir gesagt haben, die Manpower fokussieren und das ist das Erste, was jetzt gemacht wird.
Du sprichst gerade Pinterest an und das ist ja hochinteressant. Das ist den wenigen bewusst, dass das eine Inspirationsplattform ist. Und wer, wenn nicht Architekten, brauchen Inspiration? Wie seid ihr auf Pinterest gekommen? Was macht ihr auf Pinterest? Was ist deine Einschätzung von Pinterest?
Also Pinterest steht schon sehr, sehr lange auf der To-Do-Liste und war halt dann auch ein Punkt aufgrund von Personal, was wir nicht gemacht haben. Und jetzt ist einfach klar, es muss einfach beladen werden. Also da muss Masse rein. Und dass wirklich jeder Architekt, der sucht, dann genauso unsere Referenzen als Inspiration findet. Also da werden lediglich nur Referenzbilder hochgeladen, damit auch diese als Inspiration dann nachher die Verbindung zu uns natürlich wieder führen können, ja.
Welche Rolle spielen Referenzbilder bei euch? Denn ihr lebt natürlich von den Bildern und ich habe hier die Fotografen beobachtet, die hier fotografieren. Manchmal kann man ja mit guten Fotografen durchaus einiges erreichen. Wie geht ihr an diese Frage ran?
Also Referenzbilder sind für uns super mega wichtig, wobei das nicht von den Fotografen abhängt. Also wir sehen, dass die selbstgemachten Fotos genau den gleichen Wert für uns haben. Also es ist gar nicht, dass wir über die Hochglanzbilder gehen müssen. Das ist es gar nicht so. Das machen andere. Aber nochmal kurz zu Pinterest. Es ist einfach so, wir haben so viele Bilder von diesen Tausenden von Projekten, dass wir gesagt haben, wir bespielen jetzt ganz regelmäßig, kontinuierlich jede Woche Pinterest mit ganz vielen Bildern, um genau wie du gesagt hast, Die Architekten holen sich Inspirationen. Die geben Vorhangfassade ein bei Pinterest. Und unser Ziel ist es, dass wir als erstes dann erscheinen. Und dann immer unter diesem Gedanken Kyle Insight. Das heißt, wenn du dir ein neues Laptop kaufst, dann steht da ein Intel Insight drauf. Und wenn du ganz ehrlich bist, du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es steht für dich für Qualität. Intel ist ein Qualitätsprozessor. Und das Gleiche machen wir auch. Kyle Insight, wir stehen für Qualität, weil wir sind immer Teil von etwas Besonderem. Das heißt, wenn du dich für eine Kyle-Fassade entscheidest, ist es immer eine besondere Fassade. Wenn du was möglichst Billiges haben willst oder möglichst Rationales, dann sind wir raus.
Habt ihr die Eröffnung eines Objekts, das ja bei euch immer irgendwann ein ziemlicher Event auch ist, genutzt für, um dann lokal ein Event zu machen, wo ihr eure interessanten Kunden oder so einladet? Habt ihr sowas auf dem Schirm?
Ein Jein. Also die Projekte selber sind nicht der Grund für die Einladung zum Event. Aber die Einladung zum Event gibt es dennoch, weil wir unseren Markt selber schulen. Also wir laden ein und machen kontinuierlich mit unseren Partnern bei uns dann Events zum Thema Fassade, bauen mit denen zusammen Mockups, holen Fassadenbauer zu und so und schulen so viel wie geht. Und das wird nicht einfach nur fachlich und technisch geschult, sondern das wird auch initiiert und das wird auch vernünftig ausgeschmückt, damit da auch wirklich eine Erinnerung bleibt. Und deswegen hat das Eventcharakter bei uns, ja.
Das heißt, da setzt ihr auch eine Eventagentur ein oder irgendwie jemanden, der ein Händchen dafür hat, dass es ein Erlebnis, ein echtes Erlebnis ist, an das ich mich erinnere.
Also es ist ein Erlebnis nicht, weil wir eine Eventagentur da dran haben, sondern weil wir mit dir, wenn du jetzt in dem Fall bei uns wärst, gehen wir mit dir um, wie wir es auch tun würden, wenn du uns zu Hause besuchst. Also es ist einfach Gastfreundschaft, die wir da sehen und dass man sich mal eine Strophe mehr Gedanken macht, worüber könnte die Person sich noch freuen, was will ich ihr zur Begrüßung vielleicht in die Hand geben, was will ich ihr zum Verabschiedung in die Hand geben, was wäre denn dann, gucken wir dann einen Film, was weiß ich was. Also wirklich, dass man überlegt, wie würde sich die Person, der Mensch wohlfühlen, weil das ist das, was uns ja auch von anderen abgrenzt, dass wir sagen, wir wollen eine Kultur und eine Mentalität, die sehr nah ist. Und dann muss ich aber auch diese Nähe bieten können.
Und das sind, da reden wir jetzt über Events, die regelmäßig bei euch im Hause stattfinden oder über Roadshows. Worüber reden wir und wie viele Teilnehmer jeweils? Was sind das für Veranstaltungen?
Also die Events, die sind bei uns im Haus und die Roadshows sind eher die von unseren Partnern.
Ja, genau. Oder wenn wir auf Messen sind, ist es für uns sowas Normales, dass wir abends essen gehen. Wir bringen die Branche zusammen, wir laden 4, 5, 6 Firmen ein, gehen mit denen abends essen. Und entertainen die einfach. Auch wenn wir die Leute zu uns holen. Unser Produkt ist so genial einfach, da können wir nicht 2 Stunden drüber reden. Das heißt, aber keiner kommt wegen einer halben Stunde. Und deswegen machen wir halt was drumherum, dass der Gast sich einfach, wie Gerda sagte, wohlfühlt. Und gerne zu uns kommt.
Seit wann macht ihr diese Side-Events, wie sie so genannt werden bei Messen?
Ich würde sagen, seit dem ersten Tag, seitdem wir das machen, ne? Seit 6 Jahren.
Schon davor am Anfang.
Ja, das stimmt auch. Ja.
Ist immer mehr im Kommen, immer mehr Unternehmen machen das, weil sie sagen, oder immer mehr Besucher von Messen sagen mir, ja, ich war jetzt bin es nachmittags, jetzt komme ich das erste Mal überhaupt auf diese Messe, weil sie nämlich den ganzen Tag gar nicht auf der Messe gewesen sind, weil sie von Side-Event zu Side-Event gerutscht sind. Das liegt also durchaus im Trend. Und ich habe auch mit Messenveranstaltern gesprochen, die gesagt haben, ja, ist ganz normal, ist ganz so schlimm. Am Ende sind wir als Messe dazu da, dass wir alle zusammenbringen, aber das ist eine Chance für die einzelnen Akteure. Ihr nutzt diese Chance seit 6 Jahren. Wow, klasse.
Wir sehen einfach, dass es deutlich produktiver ist, kleine Events zu machen mit maximal 20 Leuten, weil da kannst du wirklich mit den Leuten noch reden, da kannst du Beziehungen aufbauen. Wenn ich vor 500 Leuten stehe, kann ich zwar eine Botschaft vermitteln, aber ich kann keine Beziehungen aufbauen. Hm. Und am Ende kommt es auf die Beziehung an.
Wie nutzt ihr, wo wir jetzt beim Messen sind, Lead-Generierung oder welche Mittel der Lead-Generierung setzt ihr ein und wie setzt ihr es ein, um Kontakte zu neuen Interessenten zu bekommen und die dann auch eventuell an den Vertrieb weiterzugeben, an die Distributoren weiterzugeben?
Ja, nee, so funktioniert unser Vertrieb nicht. Also es ist so ein bisschen, wir versuchen immer, die Plattenhersteller, die Unterkonstruktionshersteller dazu zu bringen, unser Produkt mitzunehmen. Das heißt, im Wesentlichen betreuen wir, wie gesagt, die OEMs, die Hersteller und das auf allen Ebenen. Von ganz oben bis Vorstand oder Geschäftsführung bis runter zu den einzelnen Vertrieblern in den einzelnen Ländern. Und unsere Aufgabe ist es, denen das Leben leicht zu machen. Das heißt, wenn du eine Platte herstellst, kennst du dich mit der Platte hervorragend aus, aber es das heißt noch lange nicht, dass du dich mit der Fassade auskennst. Und sobald es an das Thema dann kommt, wie kann ich es nicht sichtbar befestigen, dann kommen wir erst auf die Bühne.
Innerhalb der OEMs habt ihr aber trotzdem Interesse, dass nicht nur der Geschäftsführer, sondern auch verschiedene andere Akteure euch kennen. Dazu liefert ihr interessante Inhalte auf LinkedIn oder wo auch immer. Und systematisiert ihr das auch, dass ihr die auch in der Kundendatenbank abbildet, also Account-Based Marketing und die verschiedenen Accounts kennenlernen und auch mal automatisiert mit einer Marketing-Automation-Lösung bedienen?
Sagen wir mal so, das ist nicht unsere Stärke. Da machen wir viel zu wenig.
Muss auch nicht sein. Also es waren nur dumme Fragen von mir. Es muss nicht sein. Nicht immer funktioniert das, was andere machen, auch bei mir. Ich muss wissen, was funktioniert bei mir. Will ich's oder will ich es überhaupt? Will ich das überhaupt?
Also ich glaube, wir machen es aus einem Grund auch sehr wenig, weil wir sagen, dass der persönliche Kontakt zu dem Einzelnen wichtiger ist, als 30 Leuten irgendwas zu schicken. Also ich glaube, dass wir mit Rundmails und Ähnlichem gar nichts erzeugen. Wir sehen ja, dass wenn wir eine Botschaft haben, zum Beispiel wir haben eine neue Zulassung oder Ähnliches, dann posten wir das und damit kennt das die Branche. Damit ist das einmal rum. Das haben alle gelesen. Und dann geht es am Ende dann doch wieder um die Beziehung zu dem Einzelnen. Und du hast völlig recht, es reicht nicht, die Geschäftsführer oder die Vorstände zu kennen, beim besten Willen nicht. Die müssen wir auch kennen, die müssen auf unserer Seite sein, aber die fällen ganz am Ende keine Entscheidung. Die Entscheidung, was verwendet wird, wird auf der Straße getroffen. Das trifft der einzelne Vertriebler, der beim Kunden sitzt. Und wenn der gefragt wird, womit mache ich das am besten, muss der Keil sagen und nicht irgendwas anderes.
Absolut richtig. Und jetzt die Frage, wie geht ihr vor mit verschiedenen anderen Kanälen? Also du hast, Social Media spielt ja dann eine starke Rolle für euch. Das heißt, ihr habt LinkedIn, wo es rumgeht. Was ist mit Mieterkonzern? Arbeitet ihr organisch? Addiert ihr noch Anzeigen? Versucht ihr es zu verstärken?
Nein. Also wir sind zwar noch auf anderen Kanälen. Wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, Gerda ist sehr, sehr stark auf Instagram. Aber wir schalten keine Anzeigen. Wir haben es geschafft, so viel Reichweite zu generieren, dass wir es bisher zum Glück nicht nötig hatten. Ja, wobei es gerade, wenn man loslegt, wenn man auf Social Media aktiver wird, ist das definitiv ein gutes Mittel, um erst einmal in die Breite zu kommen.
Wie war es während Corona? Weil du hast ja gerade gesagt, persönlicher Kontakt ist super wichtig und da war ja nur Flaute. Das heißt, ihr musstet ganz viel umschiften und musstet dann den persönlichen Kontakt ersetzen durch digitale Kontakte. Wie war das für euch?
Also da haben wir es trotzdem persönlich versucht zu halten. Dann haben wir kleine Bierpakete verschickt und haben uns dann zum Feierabendbier mit unseren Partnern virtuell getroffen zum Beispiel. Ne? Und dann war dann natürlich noch eine Tüte Chips dabei und man konnte einfach eine Runde schnacken. Dann haben wir sowas gemacht oder haben auch wirklich, wo es dann möglich war, es so eingerichtet und uns die Mühe gemacht, dass wir wirklich vorher eine vernünftige Testung haben, von extern geführt, damit wir die Leute auch mal zusammenkriegen. Solche Sachen haben wir gemacht, damit wir irgendwie doch weiter den Kontakt halten können. Und das hat sehr gut funktioniert, finde ich.
Also einfach situativ reagiert und gesagt, was können wir jetzt machen? Ich erinnere mich auch an irgendwelche virtuellen Weinproben damals. Genau. Haben wir dann erst Wein verschickt und dann hat man gemeinsam, das war auch irgendwie lustig, ich meine, die ganze Zeit war frustrierend, aber das war zumindest nicht ganz so frustrierend.
Ja, genau.
Okay, sehr schön, sehr schön.
Wir waren trotzdem sehr froh, als Corona vorbei war und wir endlich wieder gemeinsam am Tisch sitzen konnten.
Das, glaube ich, ging uns allen so, dass wir da extrem froh waren. So, ihr habt internationale Märkte angesprochen. Das heißt, ihr seid international unterwegs. Und wie managt ihr das? Content-Produktion heißt ja auch, dass ihr dann die Inhalte in verschiedenen Landessprachen oder adaptiert auf die Länder auch produzieren müsst. Das ist auch nicht ohne.
Nein, also das ist es ja nicht. Das ist ja das Schöne. Heute ist es so, du kannst auf Deutsch was einen Beitrag machen und der wird direkt auf Englisch übersetzt. Und in den Ländern, wo wir sind, die sind alle englischsprachig und wenn, dann geht's auf Englisch. Aber das ist gar keine Hürde mehr. Das ist gar kein Thema mehr für uns.
Okay, gar kein Thema. Und damit sprichst du ein Thema an Automatisierung von Prozessen. Viel ist es einfacher geworden durch den Einsatz von generative KI. Wie sieht es bei euch aus mit dem Einsatz von KI? Was nutzt ihr? Was sind eure Erfahrungen? Wo ratet ihr von ab? Wo sagt ihr, da haben wir enorm von profitiert?
Also wir haben zum Beispiel, also ich bin ChatGPT Power User und habe mich selber da persönlich viel fortgebildet und habe dann zum Beispiel dafür gesorgt, dass jeder Mitarbeiter bei uns einen offiziellen ChatGPT-Account hat innerhalb eines Teams, damit die Leute endlich befähigt sind, das zu nutzen. Es geht nicht darum, dass jeder das jetzt direkt nutzt, sondern es geht darum, dass jeder erstmal sich daran gewöhnt. Das bedeutet, es war mir wichtig, alle mal an den Rechner zu holen, jedem mal einen Prompt zu zeigen, wie das funktioniert, damit die Leute so ein bisschen die Scheu des ersten Versuchens verlieren, weil es wird ja nicht aufhören. Das heißt, wir müssen ja schauen, dass die Leute schnell sich damit daran gewöhnen. Und jetzt machen wir auch gerade eine Umfrage, wie viele das schon wie intensiv nutzen. Und am liebsten würde ich noch viel mehr machen zu dem Thema, damit da mehr Austausch ist, damit die Leute das noch mehr benutzen. Aber das ist es uns einfach wert, weil A, sind die Daten sicher, wenn wir es einfach direkt gesteuert in unserem Keil-Team machen. Das ist ja ein bisschen geschützter mit den Informationen. Die Leute offiziell mal geschult haben, wie sie die Informationen reingeben sollen und welche. Und sie einfach wissen, hier ist ein Netzwerk von Leuten, die wissen das. Ein paar wissen mehr, ein paar wissen weniger. Mit denen kann ich darüber sprechen. Deswegen, also da ist sehr, sehr viel Fokus auf dieses Thema. Und da kommen auch schon einige coole Ideen zusammen. Und ich glaube, das nächste Schritt, was Unternehmen machen müssen, wenn sie das gemacht haben, ist, dass sie regelmäßig die Leute zusammenholen, nur für den Austausch. Wie habt ihr die letzten Wochen das genutzt? Weil jeder nutzt es anders und seine Ideen, wie du es genutzt hast, sind hilfreich für den anderen. Und diesen Austausch, das ist das nächste, was wir anstoßen müssen.
Genau. Und damit sind wir beim Thema Weiterbildung, also interne Weiterbildung, aber genauso auch beim Thema Weiterbildung, was jetzt, Entschuldigung, da ich jetzt switche mit dem Thema, aber was jetzt eure Kunden auch angeht, ihr müsst ja auch denen irgendwie beibringen. Macht ihr Schulungen? Habt ihr irgendwelche Webinare, wo es um den Umgang mit euren Produkten geht? Ja, also wie mache ich das jetzt wirklich, dass die Platte nicht runterfällt? Weil nur irgendwie euch zu kennen, reicht ja nur auch nicht.
Genau, aber das sind diese Events, von denen wir eben gesprochen hatten, die bei uns im Haus sind. Da holen wir die zu uns und machen mit denen Anwenderschulungen. Wir gehen raus.
Immer beides kombinieren, also nicht einfach nur eine langweilige Schulung, sondern die Schulung ist auch ein Erlebnis.
Ja, genau.
Wir machen das auch sehr, sehr gerne mit anderen Unternehmen zusammen. Das heißt, wir kombinieren wieder diesen Effekt des Bindegliedes. Das heißt, wir laden dann, wenn wir einen Plattenhersteller zu Gast haben, laden wir zum Beispiel gerne einen Unterkonstruktionshersteller noch dazu. Weil die tun uns nicht weh, die ergänzen sich und wir können mehr Wissen vermitteln. Aber nochmal, ein Satz zurück zu KI. Also Gerda pusht das wirklich schon stark bei uns im Unternehmen. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir einfach mal ganz viele Dinge einfach mal machen. Wir haben auch schon 2, 3 Dinge gemacht, die waren im Nachhinein nicht so dolle. Aber das ist völlig okay. Ich glaube, wir sind alle momentan in der Phase, macht lieber erstmal, statt zu warten. Und ja, wir werden alle noch Lehrgeld bezahlen, das ist richtig. Aber der Output ist deutlich größer als das Lehrgeld, was wir zahlen.
Ich habe ja das Stichwort virtuelle Medieninhalte und Showfloor-Videos. Das heißt, da habt ihr auch irgendwelche Inhalte bereitgestellt oder produziert? Oder ist das etwas Powerful Videos, demonstriert Kyle seine Lösung online, habe ich mir aufgeschrieben?
Ja.
Oder hat mir da die KI wieder was vorhalluziniert? Man muss ja heutzutage aufpassen.
Nein, wir haben auch einen YouTube-Firmenkanal und da haben wir, wie stellt man die Bohrmaschine ein, wie bohrt man richtig ein Loch, wie misst man, ob das Bohrloch die richtigen Toleranzen hat und sowas. Das haben wir schon, weil wir einfach sehen, ja, so funktioniert's heute. Auf der Baustelle will keiner mehr sich ein Heftchen angucken. Auf den Kisten der Bohrmaschinen sind QR-Codes und dann gehst du drauf und dann bist du auf den YouTube-Video und kannst dir das angucken. Und die Videos sind eigentlich alle so, dass wir auch da keine Sprachen brauchen. Die sind selbsterklärend. Und wenn jemand das wirklich in seiner Sprache brauchen sollte, dann kann man sich selber übersetzen mit einem Klick.
Okay. Wir kommen langsam zum Ende. Die letzte Frage. Also ihr bringt die Leute zusammen. Ihr bringt sie auf der Messe zusammen. Ihr macht Side-Events. Ihr ladet sie ein. Diese Communities, werden die auch weiter gepflegt oder sorgt ihr dafür, bietet ihr eine Plattform, dass man dieses Gemeinschaftsgefühl, weil ich habe ja auch noch andere, mit denen ich da war, dass man das fortsetzt und sagt, ja, und wir sind dort noch gemeinsam oder so, dass man irgendwo diese Micro-Communities gezielt quasi weiterentwickelt. Habt ihr schon mal in die Richtung nachgedacht?
Nachgedacht und haben da auch konkrete Ideen, die auch schon angefangen wurden. Also das ist genau das, was du sagst. Das ist dann wieder der nächste Schritt, der jetzt folgt, ganz genau.
Das heißt, wir haben einen guten Grund, uns in einem Jahr wieder zu unterhalten. Dann kann ich nämlich die Frage stellen, wie ist es denn weitergegangen?
Ja.
Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die du unseren Marketingmanagern mitteilen möchtest aus deiner oder deiner Erfahrung im Marketing eures Unternehmens?
Also wir können mit gutem Gewissen sagen, was bei B2C funktioniert, funktioniert bei B2B erst recht. Und macht es einfach mal. Nicht immer eine Ausrede finden, sondern traut euch einfach mal. Solange ihr es gut findet, findet es auch jemand anders gut.
So, das finde ich jetzt prima, Christian, dass du sozusagen das vorletzte Schlusswort gemacht hast, so dass du die Ehre der Gerda überlässt, das endgültige Schlusswort zu sagen.
Jetzt ist die Frage, was soll ich noch sagen? Nein, Christian hat alles gesagt. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und wir glauben auch, warum noch ein Faktor wichtig ist. Das ist die Gastfreundschaft und die Menschlichkeit. Also ich kann natürlich abkupfern und sagen, ich nehme das vom B2C, aber ich sollte dabei immer meine persönliche Note drin haben, dass ich das auch mit mir identifizieren kann. Wenn ich mich damit identifizieren kann, dann nehmen es mir die anderen auch ab. Und ich denke, da ist die Person, man selbst dahinter steht, das ist das A und O dabei.
Und da steht ihr 100% dahinter. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit euch beiden hier heute zu reden. Danke.
Dankeschön.
Dankeschön, vielen Dank.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.